Und dann kommen wir zum Wort Gottes für unseren heutigen Sonntag. Matthäus 24, die Verse 15 bis 28. Matthäus 24, 15 bis 28. Da sagt Jesus: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer da liest, der beachte es. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen, weh aber den Schwangeren und den Zeugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Alsdann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder hier, so glaubt nicht, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern, so glaubt's nicht. Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir setzen heute die Reihe über die Erfüllung der biblischen Prophetie mit dem fünften Teil fort. Ihr seht schon an den Lesungen, es ist ein sehr komplexes, schwieriges Thema, und ich werde auch heute nur einen winzigen Bruchteil dessen, was in diesen, gerade auch in Matthäus 24 steckt und noch drumherum gehört, ansprechen können. Die Fortsetzung dann an den folgenden Sonntagen. Im vierten Teil hatten wir die Verse 1 bis 14 von Matthäus 24 angeschaut. Heute die anschließenden Verse 15 bis 28. In den Versen davor, 1 bis 14, hat Jesus mehrfach betont im Blick auf Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben, das ist noch nicht das Ende, das ist der Anfang der Wehen. Dann aber, nachdem das Evangelium allen Nationen auf dem ganzen Erdkreis zum Zeugnis kundgetan ist, sagt Jesus, dann wird das Ende kommen. Und wir hatten festgestellt, das ist eine ganz deutliche Zäsur, ein ganz markanter Unterschied in den Aussagen Jesu. Und genauso erlebt es ja die Menschheit seit 2000 Jahren. Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben gab es auf der Erde immer wieder. Sie nehmen in der Gesamtheit zwar zu, aber sie sind keine eindeutigen Zeichen, dass die Wiederkunft Jesu und damit das Ende dieser Weltzeit unmittelbar bevorsteht. Sie lassen durch ihre zunehmende Dichte zwar was empfinden, aber sie sind nicht klare Schnittpunkte. Aber dann, sagt Jesus, dann, wenn das Evangelium allen Nationen kundgetan ist, dann wird das Ende kommen. Und ich habe in der letzten Predigt darauf hingewiesen, das könnte in unseren Tagen bereits erfüllt sein. Denn wir hatten ja seit 18. Jahrhundert massive Missionsanstrengungen über 18., 19., 20. ins 21. Jahrhundert hinein, seit mittlerweile mehr als 300 Jahren. Und gerade auch durch die modernen Kommunikationsmedien kann das Evangelium längst auch tief in die letzten Urwälder und abgelegensten Bergtäler vorgedrungen sein. Wir müssen deshalb mit der Möglichkeit rechnen, dass dieser endzeitliche Rubikon, dieser recht klar definierte Abschnitt der weltweiten Verkündigung des Evangeliums tatsächlich bereits überschritten ist. Und die darauffolgenden Ereignisse in naher Zukunft Schlag auf Schlag eintreten können. Das nächste große Ereignis, das Jesus jetzt nennt, ist in Vers 15 der Gräuel, der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehend an heiliger Stätte. Unser heutiges Thema. Der Gräuel ist im Griechischen wörtlich der üble Geruch, der Abscheu und Ekel erregt. Das haben wir wahrscheinlich alle irgendwo schon mal erlebt. Da hat man irgendwo im Abfall noch irgendeinen Fleischreste gehabt und die modern dann vor sich hin. Und nachdem die Mülltonnen auch nicht mehr so häufig geleert werden, wie es früher mal war, und wenn dann die Maden krabbeln und alles andere drum und dran, macht die Mülltonne auf, dann kommt einem so ein Geruch entgegen. Das ist im Grunde genommen das, was hinter dem griechischen Begriff Gräuel steht. Auch hinter der Hebräische ist ganz ähnlich. Das heißt, der Begriff Gräuel hat schon rein begrifflich eine Nähe zum Opfer. Denn Opfer, Gott wohlgefällige Opfer, sollen ihm ja ein Wohlgeruch sein. Das ihm nicht wohlgefällige Opfer ist ihm ein Gräuel, ein übler Geruch, ein Gestank. Das kann an der äußeren Form des Opfers liegen oder es kann am unreinen Herzen liegen, das auch ein schönstes Opfer verdirbt. Hier ist der Bezugspunkt ein Opfer und ein damit verbundener Gottesdienst, der nicht dem wahren Gott huldigt, sondern falschen Göttern und damit dem wahren Gott ein Gräuel ist. Es entspricht auch genau der Bedeutung des hebräischen Begriffs, der widerliche, unreine Dinge beschreibt, Speisen, aber auch heidnische Götter und Symbole. Auch der Begriff Verwüstung redet in Verbindung mit dem Stichwort Gräuel nicht von einer äußeren Zerstörung, das wäre ein großer Irrtum, sondern es geht um eine innere, wesensmäßige Verwüstung. Eben eine Verwüstung der rechten Gottesanbetung in eine Verkehrung, eine gotteslästerliche Form des Gottesdienstes. Der hebräische Begriff bedeutet zunächst Staunen im negativen Sinne von Entsetzen, Erschaudern. Es geht auch in diesem zweiten Begriff nicht in erster Linie um Zerstörung, sondern um ein inneres Entsetzen ob dem, was da geschieht und aufgestellt wird. Ich führe das deshalb so breit aus, diesen Begriff Gräuel der Verwüstung mit der Bedeutung von beiden Begriffen, die da drin stecken, weil ich werde nachher noch drauf kommen. Eine verbreitete Theorie deutet dieses Gräuel der Verwüstung auf die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 nach Christus. Und das ist einfach vollkommen unmöglich, wenn man den Begriff Gräuel der Verwüstung verstanden hat, weil es eben nicht um Zerstörung geht. Es geht nicht darum, dass irgendwas vernichtet wird einfach. Es geht um eine Entstellung der wahren Gottesanbetung. Ganz andere Thematik. Und deshalb wird zum Beispiel meines Wissens auch die Zerstörung des salomonischen Tempels durch die Neubabylonier nirgends in der Bibel als Gräuel der Verwüstung bezeichnet. Wenn die Zerstörung des Tempels durch Titus der Gräuel der Verwüstung wäre, dann hätte eigentlich logischerweise dieser Begriff im Zusammenhang mit der Zerstörung des salomonischen Tempels auch auftauchen müssen, tut er aber nicht. Sondern er taucht mit was ganz anderem auf, was wir nachher sehen werden. Und das dürfen wir beim rechten Verständnis dieses Abschnitts nicht außer Acht lassen. Es ist ja auch ganz eindeutig in den Details der Sprache, dass es hier nicht um eine äußere Zerstörung geht, sondern eigentlich sogar im Gegenteil um eine Herstellung von etwas, was nicht sein sollte. Etwas steht, wird gefertigt und steht und geschieht am heiligen Ort, wo es nicht stehen und sein sollte. Genau, so sagt es Markus in der Parallelstelle Markus 13, Vers 14, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht stehen sollte. Darum geht's. Und ganz eindeutig kann sich bei diesem Gräuel der Verwüstung nicht nur und auch nicht vorrangig um ein rein geistliches Ereignis handeln. Viele Ausleger neigen dazu, diese Gräuel der Verwüstung dann wieder rein übertragen zu verstehen. Dass in der Gemeinde Jesu, die ja der Tempel Gottes ist, nach dem Neuen Testament, in welchem der Heilige Geist wohnt, dass da antichristliches Denken und Tun die Herrschaft übernommen hat. Dies sei der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. dass Gott und geistlose Männer und Frauen in Kirchen und Freikirchen die Macht an sich gerissen haben und nicht mehr der wahre Gott angebetet wird, sondern selbstgemachte Götter und Götzen. Und Willy Baumgärtner, ihr erinnert euch, hat letzten Sonntag von einem Bischof erzählt, der nicht an den richtenden Gott glaubt, jetzt auch im Zusammenhang mit Corona und mit all dem ganzen Wahnsinn, der unsere Völker und Länder verwüstet, nicht der Coronavirus, sondern die Politiker, die entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und er hat zu Recht darauf hingewiesen, dieser Bischof, der nicht an einen richtenden Gott glaubt, glaubt damit eindeutig nicht an den wahren Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Denn der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott, ist ohne jeden Zweifel auch ein Gott der Gerichte. Gott sei Dank nicht nur ein Gott der Gerichte, auch nicht vor allem ein Gott der Gerichte, aber auch ein Gott der Gerichte. Wie wir schon allein am Kreuz sehen. Denn da am Kreuz trägt Jesus das Gericht Gottes für die Sünde der Welt, das uns hätte treffen müssen. Wer an keinen richtenden Gott glaubt, kann auch nicht an das Geschehen am Kreuz als notwendiges Sühnegeschehen für die Menschheit glauben. Der leugnet notwendigerweise das zentrale Heilsereignis im christlichen Glauben. Das steht und fällt alles mit der Frage, ob Gott auch ein richtender Gott ist oder nicht. Wenn Gott nur einer wäre, der immer durch die Finger sieht und immer fünfe gerade sein lässt, hätte es das Kreuz nicht gebraucht, nie. Und wer das leugnet, der ist mithin schlichtweg kein Christ. Und daran hindert auch 100 und 1000 Bischofskreuze nichts. Muss ganz klar gesagt sein. Und man könnte an dieser Stelle dieses bekannte Bild einfügen, das zeigt, wie Bedford Strom und Marx durch Ablegen ihrer Bischofskreuze auf dem Tempelberg an heiliger Stätte unseren Herrn Jesus Christus verleugnet und gelästert haben. Da hat man tatsächlich sogar etwas stehen sehen, ganz wörtlich, ein Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte und das gleich in zweifacher Ausführung, zweifacher schändlicher Gestalt zweier Männer der Kirche, die die Ehre ihres Herrn in jämmerlichster Weise mit Füßen treten. Diese geistliche Deutung, dass das im Begriff Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte mit einzubeziehen ist, dieser Zerfall der Kirche, den halte ich nicht für falsch. Aber sie ist nicht die ursprüngliche und nicht die einzige, das müssen wir unterscheiden. Das sehen wir gleich, wenn wir die weiteren Stellen im Propheten Daniel anschauen, auf die Jesus sich mit dieser Prophetie ja ausdrücklich bezieht. Und da werde ich immer wieder heute und auch in anderen Predigten, habe ich schon getan, zu diesem Thema sagen, dass wir das Alte Testament im Licht des Neuen verstehen, ist ganz klar. Es führt uns in ein tieferes Verständnis, manchmal erweitert es auch das Verständnis, aber es ändert nicht einfach das Verständnis des Alten Testaments. Wir müssen das Alte Testament deshalb immer noch das sagen lassen, was es ursprünglich und eigentlich auch meint und sagt. Und wir haben 3 Stellen bei Daniel, die in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta praktisch wörtlich gleichlautend vom Gräuel der Verwüstung reden, wie Jesus hier in Matthäus 24, Vers 15. Und die schauen wir jetzt miteinander an, die sind ganz wichtig, denn sonst wissen wir nicht, von was Jesus da eigentlich genau geredet hat. Ich fange mit der letzten dieser 3 Stellen an, die finden wir in Daniel 12, Vers 11. Daniel erhält hier eine Prophetie, die ganz ausdrücklich für das Ende der Zeit gilt. Und dazu sagt ihm der Engel Gottes, von der Zeit an, wo das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Ich habe mir mal eine Grafik erstellt, die wir an den nächsten Sonntagen immer wieder mal sehen werden. Da sind mindestens 6 Ereignisse, die sich zusätzlich zum Gräuel der Verwüstung noch, oder sogar 7, denn den haben wir da oben, dass die täglichen Opfer abgetan werden, gehören zum Gräuel der Verwüstung unmittelbar mit dazu. Der Antichrist, der das Ganze fabriziert, die 1290 Tage, die hier um 30 Tage verlängerten, 3,5 Zeiten, die eine trübselige Zeit sein werden, Jetzt habe ich natürlich intelligenterweise eine Schrift verwendet, die ich nicht mal selber da vorne lesen kann für den Rest. Also ich sage ja, ich werde älter, tut mir leid. Und wo die Bibel sagt, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet werden. Um der Auserwählten willen werden jene Tage aber verkürzt. Und die Tage werden so schlimm sein, dass die Bibel an mehreren Stellen sagt, das Tier wird die Heiligen überwinden. Einer der schlimmsten Aussagen der Schrift überhaupt, haben wir auch mal in der Bibelgesprächskreis darauf hingewiesen. Und zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden. Alles, was in diesen sieben Kreisen, Ellipsen steht, sind Ereignisse, die alle mit diesem Geschehen rund um den Gräuel der Verwüstung, die große Drangsal, diese kurze Zeit, in der sich das verdichtet, zuzuordnen sind. Die Aufstellung des Gräuels der Verwüstung ist nach Daniel 12, Vers 11, also verbunden mit der Abschaffung des täglichen Opfers. Das ist das Erste, was wir zum rechten Verständnis hier festhalten müssen. Die Abschaffung des täglichen Opfers, auch in Daniel 9, Vers 27 und Daniel 11, Vers 31, gehören zusammen mit dem Gräuel der Verwüstung. Sind zwei Ereignisse innerhalb ein und desselben negativen, gotteslästerlichen Geschehens. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstanden haben. Und das sagt die Bibel ganz eindeutig, ganz klar. Ich muss das heute und an den kommenden Sonntagen etwas breiter ausführen, denn diese Ereignisse markieren ja den Endpunkt dieser Weltzeit vor der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und wir haben es hier mit dem ultimativen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan zu tun. Der allerletzten Zuspitzung. Und dieser Kampf ist zwar längst entschieden, spätestens durch den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha, und trotzdem lässt Gott dem Bösen am Ende dieser Weltzeit Raum, sich in unvorstellbarer Weise über dem Erdball auszubreiten und Macht an sich zu reißen zur Verwüstung fast der gesamten Menschheit. Und in diesen Tagen, liebe Geschwister, sehen wir es ja, wie sich die Nebel des unsagbar Bösen in einer zunehmenden Dichte und Schwärze nicht nur über unser Land, sondern um den ganzen Erdkreis legen und sich enger um diesen zusammenziehen und in ihren tödlichen satanischen Würgegriff nehmen. Genau von der Zeit redet Jesus und die Bibel hier, auf das läuft die Welt zu und in den Anfängen dieses Geschehens stehen wir heute. Und deshalb ist es wichtig, das möglichst gut zu verstehen, damit wir uns keinen falschen Illusionen hingeben, aber im Wegsehen auf Jesus auch den Mut und die Hoffnung nicht verlieren. Weil es ja gelegentlich darauf hin ist, auch ganz interessant, dass er im Hebräerbrief, wo das meistens wiedergegeben wird, und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt eigentlich wörtlich wegsehen. Von was sollen wir wegsehen? Von den Nöten dieser Welt, die uns in Angst und Schrecken versetzen, vom Bösen. Das nicht ignorieren, aber uns davon nicht gefangen nehmen lassen, nicht wie das Kaninchen auf die Schlange vom Blick aufs Böse erstarren, gebannt sein, sondern wegsehen, uns vom Blick dieser Schlange wieder lösen und hinsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, hin auf den Sieger. Und das ist in den Tagen, die vor uns liegen, täglich von zunehmender Bedeutung, der Blick auf den Sieger. Die zweite Stelle vom Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte haben wir in Daniel 11, Vers 31. Da werden dann Truppen von ihm dastehen und das Heiligtum entweihen, das tägliche Opfer werden sie abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Wir sehen wieder, sind zwei Schritte, zwei Taten im selben Ereignis. Der wahre Gottesdienst, das von Gott gebotene Opfer wird abgeschafft und stattdessen gotteslästerliche Anbetung errichtet. Hier durfte vor allem die Entweihung des Tempels durch Antiochus Epiphanes den IV. Gemeint sein, für die, die es historisch nicht im Blick haben. Es war ja damals nach dem Reich der Neubabylonier, Meder und Perser, die Griechen, Alexander der Große, der in einem wahnsinnigen Tempo ein riesiges Reich bis nach Indien hinein erobert hat, aber das eben ebenso schnell wieder zerbrochen ist, wie er es gewonnen hatte und in die vier Diadochenreiche zerbrach vier seiner Generäle, die das dann unter sich aufgeteilt haben. Und eines von diesen vier Diadochenreiche waren die Seleukiden, die nördlichen, und die dann eben auch von Norden her nach Israel eingeführt und Israel gräzisiert, also vergriechisiert haben, würden wir heute sagen, ganz genau, ohne Fremdwort. Und der Exponent dieser Linie, der Antichristliche, war der Antiochus Epiphanes IV. Dieser ließ 167 vor Christus durch seinen Steuereintreiber Apollonius Jerusalem überfallen und plündern. Der Gottesdienst im Tempel wurde abgeschafft und der Brandopferaltar, der ja vor dem Allerheiligsten steht, nein, das ist der Rauchopferaltar, der Brandopferaltar ist draußen, ein Zeusaltar umfunktioniert. Zudem wurde ein Götzenbild des Zeus, das dann bezeichnenderweise die Gesichtszüge des Antiochus Epiphanes trug, aufgestellt. Und dieses Aufgestellte, das war dann das eigentliche Gräuel der Verwüstung, aber wir sehen genau diesen Zweiklang. Der wahre Gottesdienst, die von Gott gebotenen Opfer werden abgeschafft und ein gräuliches Götzenbild wird anstelle dessen aufgestellt. Ganz wörtlich. Und am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird sich Ähnliches noch einmal ereignen. Dann aber in satanischer Vollendung, wofür das unter Antiochus Epiphanes eben nur ein relativ geringfügiges Vorbild war. Was dann kommt, wird ganz andere Dimensionen haben. Daniel 11 weist selbst schon in diese Zeit, denn ab Vers 36 erfolgt, was in der biblischen Prophetie häufig ist, das in einem Halbsatz zum nächsten es über Jahrhunderte und Jahrtausende geht. Ein zeitraffender Sprung in die Ewigkeit, da ist dann von einem König die Rede, der nicht mehr Antiochus Epiphanes sein kann. Und dann haben wir als drittes den Abschnitt, den wir als Lesung schon gehört haben, Daniel 9, Vers 27. Und er, nämlich der Antichrist, wird einen festen Bund mit den vielen eine Jahrwoche schließen und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen und auf oder beim Flügel wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis sich die fest beschlossene Verwüstung über den Verwüster ergießt. Mit diesem Abschnitt kommen wir dann zu den 70 Jahrwochen, die dem Daniel gezeigt wurden. Es macht es nicht ganz einfach, weil auch über die Bedeutung dieser 70 Jahrwochen auch unter bibeltreuen Theologen heftig gestritten wird. Und deshalb muss ich heute sehr deutlich und sehr detailliert darauf eingehen. Auch deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass wir vor dieser Zeit recht nahe dran stehen. Im Grundsatz geht es bei diesem Streit auch unter bibeltreuen Theologen um die Frage, hat sich das, was Daniel hier gezeigt wurde, bereits mit dem ersten Kommen Jesu unter Zerstörung Jerusalems unter Titus, 70 nach Christus, erfüllt? Oder bezieht sich die letzte, die 70. Jahrwoche auf die Endzeit, wenn die Zeit der Heiden erfüllt ist und das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit unmittelbar bevorsteht? Um da Klarheit zu gewinnen, müssen wir als erstes fragen, worum geht's überhaupt bei diesen 70 Jahrwochen? Und weil diese 70 Jahrwochen so ein bisschen ein Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte sind, von da entfaltet sich auch rückblickend die andere Sache, müssen wir das schon gut verstehen. Worum geht's da überhaupt? Und das sagt Vers 24 sehr deutlich. Da wundere ich mich immer wieder über die Geschwister, die es nicht verstehen. Weil eigentlich kann man es gar nicht deutlicher sagen. Denn der Engel sagt dem Daniel, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Über dein Volk und über deine heilige Stadt. Das ist zu Daniel gesagt. Und das Volk und die heilige Stadt des Daniel können nichts anderes sein als das Volk Israel und die heilige Stadt Jerusalem. Bei aller berechtigten und wichtigen Deutung des Alten Testaments, sage ich es nochmal, müssen wir trotzdem das Alte Testament das sagen lassen und es ernst nehmen, was es wirklich selber sagt. Die rechte Deutung vom Neuen Testament vertieft's und erweitert's gegebenenfalls, hebt aber den ursprünglichen Sinn nicht auf und verwandelt ihn einfach nicht auch in was wesentlich anderes. Und Daniel 9, Vers 24 sagt in unmissverständlicher Klarheit, dass die Ereignisse der gesamten 70 Jahrwochen das Volk Israel und die Stadt Jerusalem betreffen und nichts anderes. Das heißt, er geht hier zunächst einmal eindeutig nicht um die Gemeinde Jesu und nicht um die Menschheitsgeschichte im Allgemeinen. Das müssen wir als allererstes da festhalten. 70 Wochen sind über dein Volk, über das Volk des Daniel, über Israel und über deine heilige Stadt, über Jerusalem bestimmt. Und unter dieser Einleitung müssen wir alles Weitere verstehen. Es geht um Israel und um Jerusalem. Bei der Auslegung der Verse 24b bis 26a herrscht da im Wesentlichen Übereinstimmung. Die ersten 7 Jahrwochen zusammen mit den weiteren 62 Jahrwochen ergeben insgesamt 483 Jahre, in denen Jerusalem erbaut ist in Bedrängnis der Zeiten. Vermutlich beziehen sich die ersten 7 Jahrwochen, 49 Jahre, auf den Wiederaufbau Jerusalems. Die weiteren 62 dann auf die Zeit bis zum öffentlichen Auftreten des Messias um 30 nach Christus. Und so sollst du erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 und 62 Wochen lang, werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Zeit der Bedrängnis. Der Anlass, den Erlass, den Daniel hier meint, dürfte entweder der sein, mit dem Esra im Jahr 457 vor Christus oder Nehemia 444 vor Christus durch Artaxerxes ermächtigt wurden, den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Am Ende dieser insgesamt 69 Jahrwochen, sagt dann die Bibel, wird ein Gesalbter ausgerottet. Da sind sich wohl alle Ausleger einig, dass das nur Jesus sein kann. Vers 24 beschreibt, was Christus der Gesalbte im Zusammenhang mit seinem ersten und zweiten Kommen tut, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, den Sünden ein Ende zu machen, die Schuld zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben, ein umfassendes Erlösungs- und Versöhnungswerk. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht ist. So schwierig steht es tatsächlich, sowohl im Hebräischen wie auch im griechischen Urtext, und nicht ist. Da fangen jetzt die Deutungen an, was dem Gesalbten nicht ist. In dieser Situation, Menge übersetzt einer griechischen Lesart folgend, kein Richterspruch, also dass er ohne gültigen, sinnvollen Richtspruch verurteilt worden wäre. Pilatus sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Willkür, kein wirklicher Richtspruch. Oder ohne dass eine Schuld an ihm wäre. Andere fügen ein, ohne Hilfe, es ist ihm niemand zur Seite gestanden. Wir wissen es nicht. Interessant ist, dass wir in Daniel 11, Vers 45 fast dieselbe Formulierung haben im Blick auf den Antichristen, der ja bis ins Detail das Sein und Handeln des wahren Christus nachäfft. Im Blick auf den Antichristen heißt in Daniel 11, 45 auch und nicht ist. Dann allerdings mit der Ergänzung keine Hilfe. Wenn der wiederkommende Christus dem Antichristen zur Rechenschaft zieht, dann gibt es für diesen keine Hilfe und keine Rettung. Sein Ende wird ihn unverzüglich ereilen. Aber auch das Sein und scheinbare Nichtsein war eine Überlegung von mir. Ich will nicht behaupten und darauf bestehen, dass die einzig richtige ist, aber die kam mir bei der Vorbereitung. Auch das Sein und das Nichtsein des Christus äfft der Antichrist nach. Die Welt sah Jesus am Kreuz sterben und dann sahen sie, wie sein Leichnam begraben wurde. Dann haben sie zwar an Ostern und danach das leere Grab gesehen, aber den Auferstandenen haben nur die Jünger gesehen. Die Welt hat ihn nicht mehr gesehen, in den Augen der Welt war er nicht, bis er wiederkommt. Und Offenbarung 17, Vers 8 sagt vom Antichristen, das Tier, das du gesehen hast und das war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Möglicherweise ist das in Daniel 9, 26 in Verbindung mit Daniel 11, 31 bereits vorhergesagt auch mit. Ist ein ganz schwieriger Abschnitt da. Vers 26 ist im Grundsatz klar, und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, ist zunächst mal vordergründig Titus. Ich persönlich halte es für wahrscheinlich, dass auch dieser Abschnitt nicht nur Titus meint, sondern zugleich vorausschaut aufs endzeitliche Kommen des Antichristen und seiner Heere. Israel wird bis zum Ende Not und Krieg haben. Der kommende Herrscher ist in typischer Weise zweigeteilt. Wieder zunächst ist Titus und eben dann am Schluss der Antichrist. So wie wir bei Antiochus auch diese Zweiteilung haben, haben wir ja ganz oft. Mindestens der zweite Halbsatz geht auch dann schon in diese Richtung, und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstung. Ab hier gehen die Meinungen auch der bibeltreuen Ausleger weit auseinander. Karl August Auberlen, etwa ein bekannter Ausleger des 19. Jahrhunderts, mir wurde auch die Schrift des Judenchristen Peter Cohen zugeschickt, die deuten die 70. Jahrwoche ganz auf Christus und sein erstes Kommen, auf die Zerstörung Jerusalems durch Titus. Wir lesen hier nochmal die Verse, ich habe es an die Wand geworfen, damit wir es im Weiteren vor Augen haben. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen, und auf dem Flügel wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis sich die fest beschlossene Verwüstung über den Verwüster ergießt, Vers 27. Die Auslegung ist dann, wenn man es auf Christus gedeutet, ganz auch diese Verse: Jesus macht als Gesalbter einen Bund für die vielen, nämlich den neuen Bund. Durch seinen Tod am Kreuz lässt er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören, denn nach seinem Opfertod sind ja Opfer nicht mehr nötig. Als Gräuel der Verwüstung wird dann die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch Titus verstanden. Ich halte diese Deutung allerdings für komplett abwegig und ausgeschlossen. Ich habe mich in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, und es ist wichtig, dass ich euch heute damit quäle. Zugegebenermaßen vielleicht heute ein bisschen ein trockenes Thema, aber es muss sein, weil das rechte Verständnis dieser 70. Jahrwoche entscheidet auch nachher ganz wesentlich mit, wie wir alles, was ich ja gezeigt habe auf dieser Karte, mit den 7 anderen Punkten, es hängt alles damit zusammen. Und wenn wir da gleich im Grundverständnis grob daneben liegen, tun wir uns schwer, den Rest sauber zuzuordnen. Die Gründe meines Erachtens, warum diese Deutung, die ich gerade gesagt habe, nicht stimmen kann, sind vielfältig. Ich habe ein paar Punkte farblich hervorgehoben. Bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstung. Das Ende ist in der biblischen Prophetie niemals ein Geschehen allein um das erste Kommen Jesu herum, sondern immer ein Geschehen rund um seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Das Erste, was missachtet wird. Soweit ich es beurteilen kann, niemals das Ende, meint immer mit ganz wesentlich die Zeit der Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Zweitens, da wird es noch viel deutlicher, der Bund, den Jesus machte, wäre dann auf eine Jahrwoche begrenzt. 7 Jahre, ist völlig absurd, es ist ein ewiger Bund. Und um diese offenkundige Absurdität zu vermeiden, löst man dann bei dieser Deutung den wörtlichen Sinn der 70. Jahrwoche vollkommen auf, während man die erstens 7 und 62 zusammen 69 dann wörtlich nimmt und datiert, nimmt man dann noch die erste Hälfte auch wörtlich mit 3,5 Jahren, und die zweite Hälfte nimmt man dann für die Ewigkeit. So kann man mit biblischen Abschnitten meines Erachtens nicht umgehen. Ja. Also man muss schon innerhalb desselben Abschnitts irgendwo auch derselben Logik folgen und die nicht willkürlich so hindeuten, wie es passt. Drittens, der Opfertod Jesu der die Opfer ja angeblich aufhören lässt, würde dann aber erst in die Mitte der 70. Jahrwoche fallen, denn die Opfer hören ja erst zur Mitte der 70. Jahrwoche auf. Tatsächlich würde bei dieser Konstruktion der neue Bund nicht einmal eine Jahrwoche lang bestehen, denn geschlossen wird der Bund, neue Bund, ja erst durch den Opfertod Jesu am Kreuz und durch das hier vergossene Blut des Bundes. Also ich weiß nicht, was sich die Ausleger da denken, die da dieser Linie folgen. Jesus sagt, ich habe es, um es deutlich zu machen, einige Stellen auch nochmal, was uns eigentlich klar ist, Lukas 22, 20, parallel 1. Korinther 11, 25. Damit reiche ich beim Abendmahl hier in der Regel auch der Gemeinde den Kelch mit diesen Worten. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund wird das durch das Blut Jesu, das er am Kreuz von Golgatha vergießt, geschlossen. Keine Sekunde vorher. Und Paulus schreibt in Römer 11, 27 und zitiert dabei Jesaja und Jeremia. Und dies ist der Bund von mir für sie, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Wann hat er es getan? Durch seinen Tod am Kreuz. Keine Sekunde vorher. Und deshalb ist fortlaufend Hebräer 9, 18, daher ist auch der erste Bund, gemeint ebenso wie der zweite, nicht ohne Blut am Kreuz vergossen, eingeweiht worden, etc. Ich führe das hier breiter aus, weil allein dieser Gedanke die vorgenannte Bedeutung, Auslegung, völlig unmöglich macht. Denn nach dieser Deutung müssten die Abschaffung des Opfers und der Beginn des neuen Bundes zusammenfallen. Und das wäre dann aber die Mitte der 70. Jahrwoche. Aber Daniel 9 sagt ganz eindeutig, dass der neue Bund zum Beginn der 70. Jahrwoche geschlossen wird und eine Woche dauert. Also es passt hinten und vorn nicht zusammen. Außerdem lässt der Tod Jesu, jetzt kommen die Feinheiten, die Opfer nicht aufhören. Er macht sie zwar inhaltlich überflüssig, zumindest die Sündopfer. Aber ob sie deshalb aufhören, ist eine ganz andere Frage. Es passiert vieles in dieser Welt, was sinnlos ist. Es hört deshalb trotzdem nicht auf. Ja? Und wir haben des Weiteren geschehen, dass die Abschaffung auch dieser Gedanke für sich allein reicht, völlig diese Auslegung ad absurdum zu führen. Die Abschaffung der Opfer und die Aufstellung des Gräuels der Verwüstung stellen einen negativen Zweiklang dar, sind zwei Ereignisse ein und derselben Münze quasi. Es ist dieselbe gottfeindliche Macht und Person, die zuerst die von Gott befohlenen Opfer abschafft und dann den Gräuel der Verwüstung aufstellt. Und die Abschaffung der Opfer kann sich deshalb nicht auf die positive Heilstat Jesu am Kreuz beziehen, weil sie eindeutig ein negatives Handeln gegen die Anbetung des wahren Gottes beschreibt und kein Heilshandeln. Den Gräuel der Verwüstung auf die Zerstörung des Tempels zu beziehen, das habe ich auch schon gesagt, wird diesem Geschehen überhaupt nicht gerecht, da es sich hier nicht um eine Verwüstung im Sinne äußerer Zerstörung handelt, sondern um eine Entstellung der wahren Gottesanbetung und ihre Verkehrung in Götzendienst. Es wird ganz ausdrücklich nichts zerstört, sondern aufgerichtet und hingestellt, nämlich der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Was deren noch Vorhandensein der heiligen Städte oder Wiedervorhandensein eben eines Tempels in Jerusalem voraussetzen würde und weshalb zahlreiche bibeltreue Christen, ich auch, fest davon überzeugt sind, dass in den nächsten Jahren noch einmal in Jerusalem ein Tempel erbaut werden wird. Dass das nicht der Tempel des Ezekiel ist und so weiter, habe ich, glaube ich, im dritten Teil zur biblischen Prophetie dargelegt. Außerdem missachte diese Deutung, jetzt wird es nochmal ganz grundsätzlich über alles gesagt, jetzt im Moment hinaus, wie auch jede sogenannte Ersatztheologie, welche lehrt, dass in irgendeiner Weise die Gemeinde Jesu an die Stelle des alttestamentlichen Gottesvolkes getreten wäre und die Verheißungen für Israel sich in der Gemeinde erfüllen, missachten die völlig klare Aussage Jesu etwa in Matthäus 21, Vers 43. Das Reich Gottes wird von euch weggenommen. Ihr wisst, was steht? Vielleicht im Zusammenhang das Gleichnis von den ungerechten Weingärtnern. Gott hat seinen Weinberggärtnern, dem Volk Israel, einen wunderbaren Weinberg angelegt. Mit einer Schutzmauer außenrum, mit einer Kelter, mit den edelsten Weinstöcken bepflanzt. Und einmal im Jahr schickt er seinen Boten, der soll eben die Pachtgebühr holen. Kriegt er aber nicht. Am Schluss schickt er seinen Sohn, sagt, den werden sie verschonen. Nein, den bringen sie um, dann Jesus. Und wir wissen, was Jesus dann sagt. Jetzt kriegt aber der Weinbergbesitzer einen dicken Hals, der richtende Gott. Der wird seine Heere schicken und wird euch platt machen und wird den Weinberg anderen geben. Und genau in dem Zusammenhang sagt Jesus, das Reich Gottes wird euch weggenommen. Und da möchte ich allen Geschwistern, die das nicht begreifen, sagen, Leute, allein dieser eine einzige Satz der Schrift schmeißt die ganze so gesamte Ersatztheologie komplett über den Haufen. Allein dieses eine einzige Wort der Schrift. Denn dann kann man den neuen Bund nicht mehr so deuten, als wäre durch den neuen Bund wesentlich für Israel die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Das Gegenteil ist ja dramatischerweise der Fall. Der neue Bund gibt Israel nicht das Reich, das ihm der Alte verheißen hat. Er nimmt es ihnen weg, sagt Jesus selber ganz ausdrücklich. Durch den neuen Bund wird dem Volk Gottes, dem Volk des Daniel, das Reich weggenommen. Und dieses Reich wird Heiden, den anderen gegeben. Das ist der Sinn des neuen Bunds. Dass im Einzelfall auch Juden, die zum Glauben an den Messias kommen, mit dabei sein dürfen, ist ein anderes Thema. Das hat aber mit der Grundaussage, dass Jesus sagt, ich nehme euch das Reich weg, nichts zu tun, ändert daran nichts. Das ist die Grundaussage. Der neue Bund nimmt Israel das Reich weg, der neue Bund stellt Israel an die Seite. Und der neue Bund ist für Israel deshalb zunächst nicht Heil, sondern Verwerfung und Gericht. Und das betont Jesus selber. Und das können wir nicht durch eine Ersatztheologie ins totale Gegenteil verkehren und sagen, durch den neuen Bund erfüllen sich jetzt die ganzen alttestamentlichen Verheißungen in der Gemeinde. Nein, tun sie ausdrücklich nicht. Jesus selbst sagt das Gegenteil. Warum ist das für uns alle so wichtig? Wie ich schon sagte, wir leben in einer Zeit, in der das Evangelium bereits allen Völkern verkündigt sein könnte. Wir leben in einer Zeit, in der das Ende dieser Weltordnung und die Dinge, mit denen wir uns heute und an den kommenden Sonntagen beschäftigen, ganz schnell kommen könnten. Wir wissen nicht, ob der Herr noch mal irgendwelche verzögernden Ereignisse dazwischen schiebt, ob es noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauert. Es ist möglich, dass vieles von dem, was wir da in der Bibel lesen, bereits in den nächsten Jahren, nicht Jahrzehnten, über diesen Erdball kommt. Und da ist es hilfreich, weil sich das nicht mehr irgendwo in ferner Zukunft bewegt, wo wir sagen könnten, ja, unsere Enkel. Schon vor 5 Jahren mit dem Zuwanderungswahnsinn haben viele gesagt, ja, meine Enkel tun mir leid. Und ich habe gedacht, liebe Leute, um eure Enkel mache ich mir am allerwenigsten Sorgen. Es geht um euch und um eure Kinder. Eure Enkel kommen irgendwo unter ferner Liefen. Von den Enkeln brauchen wir nicht zu reden. Die trifft es natürlich mit. Aber die Dinge kommen nicht erst in 30, 40, 50 Jahren, wo wir mal an den Enkeln denken müssten und wir und die Kinder schon längst beim Herrn wären. Und jetzt auch wieder mit Corona. Meine Enkel tun mir leid. Da haben es viele noch gar nicht begriffen, wie sich die Dinge verdichtet haben, überschlagen haben. Und ich persönlich befürchte, ich sage ausdrücklich, das ist kein Wort vom Herrn, sondern meine ganz persönliche Einschätzung. Ich persönlich befürchte, dass so von dem Zeitpunkt, wo es keine verzögernden Elemente mehr gibt, sondern die Dinge sich überschlagen, sehr nah sind. Wenn wir diesen Zeitpunkt mit Corona nicht bereits überschritten haben sollten, was ich nicht für ausgeschlossen halte. Was da passiert ist in der Dynamik, im Eingreif ins Weltgeschehen, global, das ist unvorstellbar, unvorstellbar. Und deshalb ist wichtig, dass wir eine Vorstellung von dem haben, was Gott uns über diese Zeit sagt, damit wir wissen, was auf uns zukommt, worauf wir uns einstellen müssen. Und dazu sagt es uns Gott in seinem Wort ja auch voraus. damit wir es wissen. Nicht nur, damit sich theologische Gelehrte darüber die Köpfe zerbrechen und gegenseitig einschlagen, wer jetzt das richtige Verständnis hat, sondern damit wir vorbereitet sind und wissen, was kommt. Und wie ich schon sagte, die 70. Jahrwoche im Danielbuch ist mit den weiter damit verbundenen Zeichen, ich rufe es uns nochmal in Erinnerung, das alles und noch mehr steckt da drin. Nicht nur der Abschaffung der Opfer und der Gräuel der Verwüstung, das Kommen des Antichristen, Begrenzung auf 3,5 Zeiten, dass es eine trübselige Zeit sein wird, Israel wird errettet werden, das Tier wird die Heiligen überwinden. Wir gehen nicht in glorreiche Zeiten. Wir müssen uns ganz klar sein, liebe Geschwister, und das ist hochdramatisch. Mich hat es immer wieder, wenn wir in den Bibelgesprächskreisen an eine dieser Stellen gekommen sind, wo davon die Rede ist, das Tier wird die Heiligen überwinden. Die Macht des Bösen wird so gigantisch sein auf dieser Erde, dass nicht ein einziger Christ beim Glauben und beim Herrn bliebe, wenn der Herr diese Tage nicht verkürzen würde. Und der Antichrist, die Macht des Bösen, wird einen totalen Scheinsieg auf dieser Welt erzielen. Einen totalen Scheinsieg. Auf das müssen wir uns einstellen. Es wird nicht leichter werden. Und der Herr sagt uns, diese Zeit muss kommen. Mit all ihren furchtbaren Schrecken, sie muss kommen. Das Böse muss ausreifen zum finalen Gericht. Das ist das Dramatische an dieser Botschaft. Aber dann kommt das Tröstliche. Das Böse hat nur eine ganz eng begrenzte kurze Zeit, um in dieser Macht zu toben und zu wüten. Und dann nach einer kurzen Zeit der fast totalen Herrschaft des Bösen, deren Anfänge wir heute schon sehen, kommt der Herr und räumt das Böse weg. Und die 70. Jahrwoche gibt ein wichtiges Grundmuster vor. Sie sagt uns, diese letzte Phase dauert eben eine Jahrwoche, 7 Jahre. Und die ist unterteilt in 2 Abschnitte, die beide vom Antichristen geprägt sind. Zunächst wird dieser einen Bund schließen. Der durfte sich keineswegs nur auf Israel begrenzen, sondern durfte viel eher ein weltweiter Völkerbund des Friedens sein. Ein Kernpunkt dieses Bundes ist, dass er das Nahostproblem und die Jerusalemfrage löst, zumindest scheinbar. Er wird ermöglichen, dass ein neuer Tempel in Jerusalem erbaut und die Opfer nach den Ordnungen des Alten Testaments wieder eingeführt werden. Wir können uns vorstellen, seit Jahrzehnten streiten sich die Völker um Jerusalem und die Nahostfrage. Der Mensch, der das Problem löst, auch wenn es nur scheinbar ist, ist allein schon deshalb der Superstar. Der Friedensnobelpreis ist ihm sicher. Und er wird weitere Wohltaten über die Erde ausgießen, Scheinwohltaten, die den Antichrist zum globalen Star machen. Die Welt wird ihm zu Füßen liegen. Und wenn in vielen nationalen und auch esoterischen Kreisen die Rede vom goldenen Zeitalter ist, wer im Internet viel unterwegs ist, in diesen Tagen, alternativen Zeiten, der wird diesem Begriff immer wieder begegnen, das goldene Zeitalter. Kaiser kommt wieder oder sonst irgendwas mit goldgestützter Währung und so weiter und es herrscht wieder Zucht und Ordnung und Fleiß wird belohnt und die korrupten, pädophilen Geldeliten werden eliminiert und so weiter. Und ich muss immer sagen, Leute, auch wenn es durch schwere Kriege durchgehe, trotzdem viel zu schön, um wahr zu sein. Die Bibel sagt was anderes. Wenn hier vom goldenen Zeitalter die Rede ist, dann dürfte das möglicherweise genau dieser kurze Zeitabschnitt sein, diese erste Hälfte der 70. Jahrwoche, in der der Antichrist einen wunderbaren Scheinfrieden auf dieser Erde errichtet. Scheinwohlstand und Glück für alle, die ihm nicht widersprechen, über die Erde bringt. Aber wie das sogenannte tausendjährige Reich des österreichischen Imports vor Jahrzehnten nur wenige Jahre dauerte, so wird auch diesem goldenen Zeitalter eine noch kürzere Frist beschieden sein. Denn nach 3,5 Jahren wird dieser Mensch Satans sein wahres Gesicht zeigen, die eben erst erlaubten Opfer im Tempel verbieten. Anbetung soll jetzt nur noch ihm zustande kommen, zukommen. Und dann wird eine grausame Verfolgung einsetzen gegen alle, die sich ihm nicht bedingungslos unterwerfen. Und wir sehen da die technischen Kontrollmittel, auch im Zuge von Corona, mit Corona-App und allem möglichen anderen. Und die Zwangsmittel mit Zwangsimpfung und mit Immunitätsausweis und allem. Also wer da nicht spürt, wie diese Zeit nahe gekommen ist, weiß auch nicht, was dem noch fehlt, damit es wirklich jemand Licht aufgeht. Und unterstützt wird er durch gewaltige Zeichen und Wunder. Das ist ja das andere Phänomen, die Zunahme der Charismatik und der esoterischen Bewegung. Mir tut das immer so leid, wir haben so viele liebe esoterische Geschwister, die auch unsere Predigten anhören und die von Jesus begeistert sind, aber gar nicht begreifen, dass dieser Jesus, ihr esoterischer Jesus, nichts mit dem Jesus der Bibel zu tun hat. Und sie bereiten natürlich diesen Machttaten des Bösen den Weg, weil sie seine Macht stärken, obwohl sie es gar nicht wollen. Die begreifen es nicht. Es wird ein Zeichen des Antichristen sein, dass er der größte Wundertäter ist, der seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat. Und diese Zeit ist die sogenannte große Trübsal. Werden wir an den kommenden Sonntag näher anschauen. Heute schließen wir mit dem Blick auf sein Ende, bis sich fest beschlossene Verwüstung über den Verwüster ergießt. Wir wissen, und das nehmen wir ihm nach Hause, wir wissen, er hat schon verloren, bevor er überhaupt anfängt. Das Böse mag toben, wie es will. Christus ist der Sieger und wir mit ihm. Und wir stehen an seiner Seite. Und da gehen wir auch getrost in diese und durch diese Tage hindurch, ihm entgegen. Und dann wird unsere Not zu Ende sein, wenn Jesus kommt und unsere Herrlichkeit als Kinder Gottes offenbar werden, wenn wir zu Jesus gehören. Und das muss deshalb in diesen Tagen unsere alleroberste und wichtigste Aufgabe sein, uns darüber Klarheit zu verschaffen, gehöre ich persönlich zu Jesus. Werde ich in diesen Zeiten der Macht des Bösen hilf- und schutzlos ausgeliefert sein? Oder werde ich zu Jesus gehören? Bin ich bei ihm, weil ich sein Heil angenommen habe, mein Leben in seine Hände gelegt habe und ich weiß, er führt mich durch zum Ziel, zum Licht, zum ewigen Leben. Amen.